Hallo, diese Woche gibt es keine neuen UnterstützerInnen von Erklär mir die Welt. Bitte helft dabei, den Podcast zu finanzieren auf erklärmir.at. Das heute ist eine Live-Aufnahme mit Barbara Kudenhof-Kalergi. Wir waren im Café 7 Stern in Wien und das war wirklich wunderbar, auch viele von euch wieder mal vor Ort zu treffen. Wer Barbara nicht kennt, sie ist 91 und eine Journalistinnenlegende. Sie ist für viele ältere Menschen das Gesicht zum Mauerfall, der Wende und der Demokratiebewegungen in Osteuropa, in Tschechien, in Ungarn, in Polen. Und sie hat ein unfassbares Leben geführt, über das wir geredet haben, über ihr Aufwachsen in adeligem Haus, über ihre Schulzeit in der Nazizeit und über den 80 Kilometer langen Fußweg, den sie mit 13 mit ihrer Familie zurücklegte, als sie nach dem Zweiten Weltkrieg mit vielen anderen Deutschsprachigen aus Tschechien vertrieben wurde. Also es geht um ihre Biografie und anhand ihrer Biografie kann man eine kleine Zeitgeschichte des Nachkriegseuropas im 20. Jahrhundert erzählen. Viel Spaß dabei! Hallo, liebe Barbara.
Hallo.
Liebe Barbara, ich habe die letzten Tage mit dir verbracht und mit deinem Leben. Ich habe dein Buch gelesen und ich war total fasziniert davon. Also du kommst aus einer Familie, der Onkel, der wird von Thomas Mann erwähnt. Ein anderer aus deiner Familie hat ein Buch geschrieben über Antisemitismus, das Sigmund Freud sehr gelobt hat. Du kommst aus einer Familie, die hat ein Familienwappen. Sowas hätte ich auch gerne. Dann gab es Diener, Butler, Kindermädchen. Die Oma war die erste Japanerin, die nach der Öffnung Japans zum Westen nach Europa gegangen ist und wurde da von der Kaiserin verabschiedet. Du bist aufgewachsen im Adel, bist dann in der Schule einer der ärmsten Mädchen gewesen, mit am wenigsten zum Anziehen, die Schule gegangen in der Nazizeit, vertrieben als Flüchtling. Bist dann Journalistin geworden und hast im Laufe deines Lebens ganz viele Dinge, die ich nur aus der Schule und aus den Geschichtsbüchern kenne, miterlebt und warst vor Ort den Fall der Mauer, die Demokratiebewegungen in Tschechien, in Polen und gehörst auch heute noch als Kolumnistin, unter anderem für den Standard, zu einer scharfen Beobachterin unserer Zeit. Und über dieses aufregende Leben, liebe Barbara, möchte ich heute mit dir sprechen und da und dann im Laufe der Jahre dann auch so, was sich so politisch getan hat und was wir da für heute und hier und jetzt mitnehmen. Magst du uns mal, jetzt habe ich deine Familien, also deine Geschichte ganz kurz wiedergegeben, habe ich was, hat das halbwegs gepasst?
Ja.
Magst du uns mal ein bisschen Kontext geben? Wie bist du aufgewachsen? Aus was für einer Welt kommst du eigentlich?
Naja, wir waren nicht reich. Also mein Vater war eins von 7 Kindern. Und also es gab also in der väterlichen und in der mütterlichen Familie ein Schloss. Aber wir haben in Prag bescheidenen Haus gewohnt. Mein Vater war eigentlich eher der Typ des Gelehrten als der Typ des großen Herrn. Wenn man alt ist, ist man Zeitzeuge, nicht? Ob man will oder nicht. Also ich habe noch die Nazi-Zeit in der Schule erlebt. Also heute ist der 20. April und wenn du mich um 3 Uhr früh weckst, kann ich sofort sagen, unser Führer Adolf Hitler ist am 20. April 1889 in Braunau am Inn geboren. Das haben wir so gelernt. Und ich habe im Laufe meines Lebens 3 Nationalhymnen in der Schule gelernt. Also zuerst die tschechische, wo ist mein Heim, mein Vaterland, das haben wir auf Deutsch gelernt. In der Deutschen, es gab ja in der Ersten Republik, war ja eigentlich ist die deutsche Minderheit eigentlich sehr anständig behandelt worden. Prag war ja ein Zentrum der deutschen Literatur, also die Prager von Kafka, Werfel, Roth, you name it. Also das war wirklich ein Brennpunkt. Es gab eine hervorragende Zeitung, das Prager Tagblatt, es gab ein hervorragendes deutsches Theater. Das Prager Bürgertum war stark jüdisch, liberal und also das ging irgendwie. Was anderes war natürlich das sogenannte Sudetenland, Westböhmen. Das war wirklich eine deutsche Gegend. Die wollten nicht in der Tschechoslowakei sein. Sie haben sie wollten zu Österreich, aber das ging nicht nach dem Ende der Habsburger Monarchie. Und die Egerländer haben gesagt, Deutsch wollen wir sein und frei wollen wir sein und da bleiben wir auch dabei, weil wir Egerländer sei. Also was sollst du mit denen machen, nicht? In einem tschechischen Nationalstaat, nicht? Die Tschechen haben ja also wirklich das ganze 19. Jahrhundert also schwer gekämpft um ihre Unabhängigkeit. In der Ersten Republik war ja einer der wenigen demokratischen Staaten in Europa. Ging das sozusagen das Nebeneinander eigentlich ganz gut. Und also die Aristokraten waren also noch sozusagen eine Minderheit in der Minderheit. Also ich weiß nicht, ob vielleicht kennen manche von Ihnen Prag. Also die Kleinseite ist voll mit Barockpalais. Da haben zu meiner Zeit noch die Familien drinnen gewohnt, die sie gebaut haben. Das hat irgendwie zur Stadt gehört. Aber dann kam die Nazizeit. Und dann war es halt wirklich schwer. Und es war natürlich ein Unrecht. Es wurden 3 Millionen Leute vertrieben und 30.000 umgebracht. Also das kann man nicht vergleichen mit 7 Millionen Judenverfolgung. Es ist auch ein Unterschied, ob man Leute nach Auschwitz schickt oder nach Bayern. Aber fein war es auch nicht.
Barbara, zu der Mama, Schritt für Schritt zu der Geschichte kommen wir dann noch, weil das in deinem Buch ganz anschaulich und beschrieben. Mir war das als jemand, der eigentlich viel liest, überhaupt nicht so bewusst. Du beschreibst das auch in deinem Buch, dass das eigentlich etwas war, worüber man in Tschechien dann auch nicht so viel gesprochen hat in der Zeit danach. Also da wurden viele Menschen vertrieben, inklusive dir. Kommen wir noch kurz zu deiner Familie. Du sagst, eine Minderheit in der Minderheit. Also man lebt in Böhmen, man ist irgendwie deutsch.
Also mein Vater hat immer gesagt, wir sind weder Deutsche noch Tschechen, wir sind Böhmen deutscher Zunge. Und für konservative Leute war das Königreich Böhmen eben ein Land, wo Tschechen und Deutsche zusammengelebt haben. Und es ist natürlich klar, dass die Tschechen, die es schon schwer hatten in der Gegenreformation, wo sie also ihren Adel verloren haben, ihre Intellektuellen verloren haben, sie waren faktisch die Böhmen sind auch in Wien nicht, das sind die Dienstboten. Das ist im 19. Jahrhundert ist eine Regierung gestürzt worden, weil es ein Gesetz gegeben hat, Beamte müssen die Landessprache können, dort, wo sie sind. Und irgendein deutscher, also sudetendeutscher Politiker hat gesagt, ich bin stolz, dass ich diese Dienstbotensprache nicht spreche. Und unser Vater hat uns immer gesagt, wenn man schon auf etwas stolz sein muss, dann lieber auf etwas, was man kann, als auf etwas, was man nicht kann. Das war eine Möglichkeit, das zu sehen. Eine andere war natürlich, bei den Tschechen, endlich einmal eine Nation zu bilden. Dann kam in der Tschechoslowakei kamen noch die Slowaken dazu, die haben ja früher zu Ungarn gehört. Die wollten dann auch unabhängig sein, nach der Wende. Und ich kann mich erinnern, eine Karikatur in einer tschechischen Zeitung, da hat man den späteren slowakischen Ministerpräsidenten Czarnoguski gesehen mit einem Plakat. Und drauf ist gestanden, jedes Volk braucht sein 19. Jahrhundert. Und das 19. Jahrhundert war einfach die Zeit der Nationalstaaten. Und also die Habsburger, die Vielvölkerstaat hat es schon schwer gehabt, vor dem Zusammenbruch und nachher war es natürlich vollkommen aus. Und die Vertreibung, ich will nicht sagen, dass es dass es unvermeidlich war. Aber es haben damals in Potsdam die Alliierten, also auch die demokratischen Staaten, England, Frankreich, USA, gesagt, also wenn zwei Völker absolut nicht miteinander können, dann sollen sie sich halt trennen auf humane Weise. Also so human war es nicht. Aber also ich will es nicht rechtfertigen, aber es ist natürlich eine Frage, die es bis heute gibt. Was macht man als Staat mit einer Minderheit, die man nicht haben will? Nicht? Die Nazis haben die Juden umgebracht, die Russen, also sie wollen die Ukrainer nicht, die russifizieren sie, die also Griechen, Türken, die wurden rausgeschmissen. Also es ist schwer, nicht? Es ging, also wie gesagt, in der demokratischen Ersten Republik gab es ein halbwegs gedeihliches Zusammenleben. Nach der Nazi-Zeit, ja, also ging es einfach nicht mehr.
Ja. Wir kommen dann gleich dazu. Jetzt noch eine Frage von einem Bauernbuben. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Man stellt sich das ja so vor, du bist im Schloss aufgewachsen und habst dann in Prag gewohnt. Und wie ist das, in so einer Familie aufzuwachsen? Bei mir war es so, ich war der Erste, der überhaupt Matura gemacht hat und studiert hat. Da war nie viel Druck da. Da war, dass ich nach Wien gehe, das war schon was sehr Tolles, Beeindruckendes. Bei dir in deiner Familie ganz viele honorige Personen, die heute, würde man sagen, die kleine Bubble, in der du da als Kind verkehrt bist, wo die Aristokratie unter sich bleibt und da gibt es lauter Professoren und hochbetuchte Menschen. Wie ist das Aufwachsen da in so einem Umfeld?
Also wir waren, wie gesagt, das waren die Großeltern. Da war auch nicht so ein großer Luxus, war's auch nicht. Aber es hat halt gewimmelt von, das war so damals, es hat gewimmelt von Dienstboten aller Art. Aber die Sessel waren abgeschabt. Also so toll war der Luxus nicht, aber es gab halt jede Menge Angestellte und also es war schon ich meine, die böhmischen Herren waren wirklich wahnsinnig reich. Also das ist auch etwas, was also nicht, die Familie Schwarzenberg hat halb Südböhmen gehört und die Familie Liechtenstein hat halb Mähren gehört. Also da kann man sich auch vorstellen, dass auf die Dauer das schwer zu halten ist, nicht? Also dann sind sowieso alle enteignet worden. Aber trotzdem war das, also es war nicht, also ich glaube nicht, dass also der Adel verhasst war. Also ich bin nach der kommunistischen Machtübergabe mit meinem jüngeren Bruder nach Bresnitz gefahren, also wo meine Großeltern gewohnt haben, und unsere Köchin war von dort her und wir wollten die besuchen. Und also wir sind da ganz arglos hingefahren, die hätten uns ja mit nassen Fetzen also empfangen können, und sie haben uns also verwöhnt nach Strich und Faden und haben uns also wirklich wie die verlorenen Kinder aufgenommen. Also es war eine sehr archaische Art von Zusammenleben, und also das ist wirklich eine Epoche, die also so vorbei ist wie der 30-jährige Krieg.
Und war das der Umgang in der Familie miteinander? Ich kenne das ja nur aus dem Film, wie die meisten von uns. Ist das dann eher förmlich, kühl, distanziert? Ist das warmherzig? Wie bist du aufgewachsen?
Also irgendjemand hat gesagt, wenn es ein Abendessen gibt oder ein Fest oder so, und wenn die Aristokraten unter sich sind, dann ist es gemütlich. Und wenn auch andere dabei sind, ist es mühsam.
Und so war es wirklich.
Also, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, also ich glaube, es war schon eine, also wirklich eine Zeit, die also völlig vergangen ist. Da zum Beispiel, also es war klar, dass alle Tschechisch konnten. Also sozusagen irgendwelche nationalen Hass oder sowas, also das habe ich überhaupt nicht als Kind mitgekriegt. Wir waren natürlich in der deutschen Schule, in der Nazi-Schule, und also eine der Sachen, die wir da gemacht haben, war Rassenkunde lernen, und da haben wir mit einem Lineal unsere Schädel gemessen. Und also ein germanischer Langschädel ist gut und ein slawischer Rundschädel ist nicht so gut. Und von meinen Brüdern hatte einer einen germanischen Langschädel und der andere einen slawischen Rundschädel. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wie gibt's das? Die sind ja Brüder. Dann habe ich die Lehrerin gefragt und die hat es auch nicht gewusst.
Und wie hast du diese Zeit in Erinnerung, die Nazi-Zeit? Da warst du noch relativ jung, ich glaube 13 warst du dann, 1945. Ja. Wie viel hast du da mitbekommen, was da eigentlich gerade so passiert in diesem Teil der Welt?
Zu wenig natürlich. Also ich war in der, also im Jahr 39 ist die, also gab es den Anschluss, nicht? Ist die Tschechoslowakei also ins Protektorat Böhmen und Mähren verwandelt worden. Da war ich in der, also die erste Klasse Volksschule habe ich noch in der tschechoslowakischen Zeit verbracht und also ab der zweiten Klasse im sogenannten Protektorat. Und meine Freunde aus der Volksschule, jüdische Freunde, der Stutzi Dubs und der Wolfi Fürst, weiß ich noch genau, das waren meine Freunde. Und die waren dann plötzlich weg. Und also wo sind die? Naja, die sind nach England gegangen. Und niemand hat gefragt, warum. Also meine Eltern waren keine Nazis, aber sie waren auch keine Widerstandskämpfer. Und also man hat das, also ich habe das irgendwie als normalen Alltag empfunden. Also das nicht? Das Ganze, also wir waren natürlich alle in der Hitlerjugend und meine Brüder waren also dann schon, also die haben ja dann mit 17 schon die Jungs eingezogen zum Militär. Und also nicht, der Krieg war natürlich auch, also mein Vater und zwei Brüder waren im Krieg. Also das hat auch das Leben natürlich beeinflusst. Aber ich meine, Kinder wundern sich ja über nichts, nicht? Also so wie es ist, ist es.
Tun viele Erwachsene auch.
Was?
Machen viele Erwachsene auch so. Du hast beschrieben im Buch, vergleichsweise war Böhmen eine Insel der Seligen im Zweiten Weltkrieg. Also die Familie war im Krieg, aber ansonsten, also gab es mal Luftalarm?
Relativ, ja, also nicht. Prag wurde ein bisschen bombardiert, aber also kein Vergleich mit Berlin oder Hamburg oder Dresden. Und ja, also wir haben sicher den Krieg weniger zu spüren bekommen als also die deutschen Großstädte, nicht? Also nicht zu reden, also von den besetzten Gebieten.
Weißt du noch, wie sich das angefühlt hat, wenn der Papa und die Brüder im Krieg kämpfen? Hast du das verstanden, was das heißt?
Ja, das war dann auch irgendwie was Selbstverständliches, nicht? Ich weiß nur, also mein Vater war zuerst in Brüssel und dann hat er aber gefunden, nein, also was nicht, also wirklich was haben die Deutschen zu tun in Brüssel, also er will da nicht Besatzungssoldat sein, er hat sich an die Ostfront gewendet, weil gegen die gottlosen Kommunisten kämpfen, also das ging noch eher. Und da, wir haben immer am Abend haben wir immer gebetet, lieber Gott, bitte beschütze den Papi in Brüssel, und aber dann in Russland. Und dann haben wir immer gesagt, in Brüssland. Aber also es klingt blöd, aber für Kinder ist die Politik sozusagen der Hintergrund, vor dem sich das alles abspielt.
Quasi ein ganz normaler Beruf.
Ja, also ich meine, wie arg alles wirklich war, so das ist mir schon auch erst nachher wirklich bewusst worden, wobei man auch sagen muss, auch in Österreich. Also ich bin dann in Österreich in die Schule gegangen, auf die Universität, und also die Nazi-Zeit war null. Also wir haben nichts darüber erfahren. Wir waren das kleine, brave Österreich, das Opfer. Und also mit Deutschland haben wir nichts zu tun gehabt, mit den Nazis haben wir nichts zu tun gehabt, mit der Judenverfolgung haben wir nichts. Also nein, nicht das Land der Berge, Land am Strome. Also das kam, ich glaube, da kam dann wirklich erst die nächste Generation, nicht die sich gesagt hat, hallo, was war da eigentlich?
Und du, was ich sehr spannend fand, du beschreibst im Buch auch, dass was heute so Popstars sind für die jungen Menschen, das waren damals die Kriegshelden, das waren ganz gefeierte Menschen, über die alle geredet haben.
Ja, natürlich, ja, nicht? Ja, also wir haben nicht also gewusst genau, wie alle Orden sind nicht? Es gab also so Kampfflieger, die wurden also so unglaublich gefeiert und nicht, also Soldaten waren überhaupt das Größte. Das war so der Background, von dem man gelebt hat.
Mhm. Und jetzt der Zweite Weltkrieg geht langsam zu Ende. 5. Mai, am 8. Mai kapituliert Deutschland. Am 5. Mai läutet es bei deiner Familie an der Tür.
Ja, und der tschechische Widerstand, den es ja gab, also nicht so wie bei den Polen, also mit Partisanenkampf, aber es hat sich ein Nationalausschuss gebildet, der dann auch mit den Deutschen, es waren vor allem SSler, die Prag also besetzt oder beherrscht haben. Und die wollten natürlich nur eins, nicht den Russen in die Hände fallen. Also Prag liegt ja so ziemlich in der Mitte, und also es war nicht klar, ob die Russen oder die Amerikaner zuerst da sind. Alle haben natürlich gehofft, dass es die Amerikaner sind, und also die Nazis wollten natürlich alles, nur nicht den Russen in die Hände fallen, und haben also mit dem tschechischen Widerstand ein Abkommen geschlossen, also Abzug der deutschen Truppen, und wer will von deutschen Zivilisten kann mitgehen. Und wir sind so ziemlich so ahnungslos zu Hause gewesen und wurden dann mit den ganzen Deutschen aus unserem Viertel in eine Straßenbahnremise gesperrt, und da ging es also schon ziemlich zu, also Mord und Totschlag auf den Straßen.
Und gegen Deutsche gerichtet.
Was?
Gegen Deutsche
ja,
gerichtet.
Ja. Ja. Also nicht, die haben also, ich weiß nicht, die SSler also am Laternenpfad aufgehängt. Und also wie gesagt, es gab also wirklich viele Tote und also auch irgendein wütender Mob gehabt. Also kam da so zu dieser Straßenbahnremise und gesagt, wir zünden jetzt die Bude an. Also die war Gott sei Dank solid gebaut, also das konnte man nicht so leicht anziehen. Und dann kam also plötzlich ein tschechischer Offizier und ein Deutscher, und die haben gesagt, also gut, die deutschen Truppen ziehen jetzt ab nach Westen, und wer will, kann mitgehen. Und wir hatten also nur, was wir am Leibe hatten, also null, nix. Und die Eltern haben dann gemeint, also mein Vater war zu Hause, weil also nach dem 20. Juli haben sie, nach dem Attentat auf Hitler, haben sie also unzuverlässige Leute aus der Armee rausgeschmissen. Also war der Vater gerade zu Hause, und die Eltern haben gesagt, also gut, wir gehen da jetzt mit. Also der und also wir haben dann gefragt, na, und also die Leute, die da bleiben, was ist dann? Was geschieht mit denen? Und da haben die gesagt, naja, also die unterstehen dem tschechischen Gesetz. Und die Eltern haben sich gedacht, naja, also hauen wir ab. Und ich kann mich also gut erinnern, das war der 8. Wir waren also 3 Tage in dieser Remise und sind immer losgezogen. Und ich weiß, dass ich meinen Vater gefragt habe, warum müssen wir jetzt eigentlich weg hier? Und er hat gesagt, das ist der Lauf der Geschichte. Wir sind durch die Geschichte in dieses Land hineingekommen und durch die Geschichte müssen wir auch wieder hinaus. Also das war nach den Napoleonischen Kriegen, also die Familie kommt ursprünglich aus den Niederlanden. Gut, also das war dann also ein langer Fußmarsch von Prag bis nach, also wir haben gedacht, die Eltern haben gedacht, wir gehen nach Österreich, weil im Lungau hat mein Großvater eine Jagd gehabt und ein Jagdhaus, haben wir gedacht, dort gehen wir hin, also haben wir wenigstens ein Dach über dem Kopf. Und also das muss man sich vorstellen, also dieses Jahr 45, das war eine Völkerwanderung, also es waren also die Straßen voll mit Soldaten, die nach Hause wollten und Flüchtlingen und Leute, die aus dem KZ gekommen sind. Also Massen von Leuten haben sich also über die Straßen gewälzt, also nicht durch Bayern und also dann nach Österreich hinein. Und eigentlich waren die Leute, also es war ja niemand reich, aber also ich weiß nicht, wie wir überlebt haben, aber irgendwas haben wir offenbar zu essen bekommen. Und also die Leute waren eigentlich, also hab in meiner Erinnerung, sehr, sehr solidarisch und nett. Und ich kann mich erinnern, also wir sind dann also zur österreichischen Grenze gekommen bei Salzburg. Und da hat es geheißen, naja, die Grenze ist gesperrt. Und das war ein amerikanischer Soldat, stand dort. Und wir haben gesagt, dann dürfen wir jetzt da nach Österreich. Und er hat so gemacht, mit einem großen schwarzen Daumen. Und herrlich, also da sind wir nach Österreich marschiert. Und dann war meine Mutter also wirklich am Ende ihrer Kräfte. Und mein Vater hat an ein Haus geläutet. Und das werde ich nie vergessen, da kam eine alte Dame heraus und hat gesagt, kommen Sie herein, Sie sind willkommen. Habe ich mir gedacht, also wenn jetzt also so eine zerlumpte Familie kommt bei mir, weiß ich nicht, ob ich sagen würde, kommen Sie herein, Sie sind willkommen. Aber also so war das. Und ja, also wir haben dann halt als Flüchtlinge zuerst in Österreich halt irgendwie Wurzeln geschlagen. Und also da muss man wirklich sagen, dass, also wenn ich schaue, wie wir heute mit Flüchtlingen umgehen, also es war, mein Vater hat sofort Arbeit bekommen und wir haben auch dann bald die Staatsbürgerschaft bekommen. Also das, was also Flüchtlinge jetzt miterleben, nicht, dass sie sich also jahrelang um Asyl kämpfen müssen und also jede Menge Schwierigkeiten kriegen, das war damals nicht. Also es war eigentlich, muss man sagen, also waren die Österreicher eigentlich sehr, sehr, also es gab eine Willkommenskultur.
Aber es ist ein auch widersprüchliches, buntes Bild, weil einerseits die Nazizeit 7 Millionen Menschen ermordet, die Juden, mit denen ist man auch nicht so gut umgegangen. Dann in Tschechien werden die Deutschen, die so wie du eigentlich damit nicht viel zu tun gehabt haben, vertrieben. Also weiß man nicht, was mit dir passiert wäre und mit deiner Familie, wenn ihr da geblieben wärt. Und gleichzeitig gibt es dann aber auch ganz viel, wie du jetzt beschreibst, Willkommenskultur und Hilfsbereitschaft.
Ja, es ist beides, nicht? Ja. Also es ist nichts nur schwarz und weiß. Und also ich kann also wirklich nur sagen, dass ich habe also dieses Ankommen in Österreich also nicht als, also wir haben uns nicht als Leute gefühlt, die niemand haben will, sondern die Leute waren wirklich, ich meine, gut, wir haben deutsche Muttersprache gehabt, das ist natürlich ein Vorteil, klar. Aber ich glaube, es war auch allgemein so. Also niemand hatte viel Geld und also man hat eigentlich, es war normal, dass man das, was man gehabt hat, irgendwie geteilt hat mit Leuten, die weniger gehabt haben.
Wie hast du dich dann da in Lungau zurechtgefunden? Wie ging es dir da?
Naja, es war wunderschön dort, aber ich war ein Stadtkind und ich habe natürlich, also ich kam mir da so wirklich völlig deplatziert vor. Ich kann mich noch erinnern, wir waren immer überall auf der grünen Weide, waren die Kühe. Und ich habe laut geschrien, blöde Kühe, blöde Kühe, blöde Kühe. Weil, also das war irgendwie, also, aber es war ja wunderschön da. Das ist heute noch wunderschön. Damals schon gar, weil es keine Touristen gegeben hat. Und also dieses Haus war so ganz am Talschluss. Also ich bin dann in Tamsweg in die Hauptschule gegangen. Da habe ich bei Bekannten gewohnt und bin am Sonntag immer am Wochenende nach Hause gekommen. Und das waren 18 Kilometer. Es gab natürlich keine Autobusse oder sowas. Also 18 Kilometer hin, 18 Kilometer zurück. Das war so. Also, dass man überall zu Fuß hingeht. Es waren auch die Bauernkinder, sind vom Berg in die Schule gegangen und in die Kirche gegangen. 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück. Das war so.
Und kannst du uns dann skizzieren, deinen Weg so vom Flüchtlingskind dann zur Person, die Journalistin wird, die großes Ansehen sich aufgebaut hat? Wie kam es dazu?
Naja, ich habe, also ich wollte auf jeden Fall, also die Eltern haben dann, meine Eltern haben, mein Vater hat einen Job bekommen in Graz und ich wollte unbedingt nach Wien, also weg von zu Hause und Großstadt und so. Und habe studiert und habe massenhaft verschiedene Jobs gehabt. Also ich habe mein erster Job und mein letzter Job war bei der Caritas. Also da gab es den berühmten Prälat Ungar, der hat also damals die Caritas aufgebaut. Er hat immer gesagt, das war eine bessere Suppenküche und wurde dann ein riesen Unternehmen. Und ich habe da so in dem Büro so Hilfsdienste geleistet und also hatte dann noch also alle möglichen Jobs. Und bin dann eigentlich mehr, also ich habe nie wirklich so eine so Karriereplanung oder sowas, habe ich gar nicht gewusst, was das ist, sondern es hat sich immer so eine Geschichte aus der anderen ergeben. Und also ich bin dann, ja, also mein Bruder war befreundet mit dem Fritz Wolden, der war der Herausgeber der Presse. Und also ich bin dann irgendwie in der Presse gelandet und bin dann, und die waren mir dann zu konservativ und ich war dann, bin dann bei der AZ, bei der Arbeiterzeitung gelandet und dann also beim Radio und beim Fernsehen. Also es hat sich eigentlich so eins aus dem anderen ergeben. Und der ORF war ja wirklich also in den 60er Jahren, das muss man also dem Gerd Bacher lassen, also hat daraus wirklich etwas Großes gemacht. So vorher war das wirklich ein Staatsrundfunk. Ich kann mich erinnern, es gab eine Sendung, also war die einzige außenpolitische Sendung, die es gab. Also Fernsehen gab es noch nicht, aber Radio. Und das hieß, man steht am Fenster von Vinzenz Ludwig Ostri. Vinzenz Ludwig Ostri war ein Beamter im Unterrichtsministerium. Und er ist also am Fenster gestanden und hat also so halt, was aus der Welt ist, erzählt. Dass es Korrespondenten gegeben hat und dass also wirklich seriös berichtet worden ist. Das war die Rundfunkreform in den 70er Jahren. Und da wollte ich also natürlich dabei sein und bin dann also beim Radio und beim Fernsehen gelandet und hatte dann auch das Glück, dass also alle die Wende in Osteuropa und also das, also man muss ja auch Glück haben. Also ich hatte das Glück, dass ich also dort dabei sein konnte, wo wirklich was los war. Also das war natürlich zuerst Polen in den 70er Jahren, also mit der Solidarność-Bewegung und Gewerkschaften und dann Tschechoslowakei, Ungarn, DDR, sie war auch dann lang in der DDR akkreditiert. Also das war für mich immer das Ärgste von allen kommunistischen Ländern. Da war so die Mischung aus Diktatur und Spießertum. Das war wirklich furchtbar. Aber, aber es war natürlich spannend. Und ich hatte eben, wie gesagt, das Glück, dass ich da also mittendrin sein durfte.
Was ich so faszinierend finde an deiner Biografie, weil das ist bei dir so ein Nebensatz, aber du hast so beschrieben, bevor du zur Presse gekommen bist, bist du da beim Forum Alpbach gewesen und da hat da irgendjemand den Theodor Adorno vorgestellt, berühmter Philosoph, dessen Assistent war der Jürgen Habermas und der Adorno hat dich da zur FAZ vermittelt oder so. Es ist du hast viele interessante Menschen kennengelernt in deinem Leben.
Ja, das ist natürlich auch fein. Also Alpbach war natürlich auch ein... also Alpbach war, also gibt es ja immer noch, aber war damals wirklich also ein Fenster zur Welt, nicht? Das ist ein kleines Tiroler Dorf, aber also da war der, also der Otto, Otto Fritz Molden haben da wirklich was, also nicht für uns waren ja also Ausländer, was Unbekanntes, also das, also weiß ich, der Bloch war dort und also eben wie gesagt Adorno und also alle möglichen Berühmtheiten und wir hatten da auch als, also das ist jetzt glaube ich auch nicht mehr so, als Studenten die Möglichkeit mit denen am Wirtshaustisch zu sitzen und fragen zu können. Also das also Alpbach ist ja gegründet worden, also gleich 45 und also war ein ganz wichtiges, also für dieses ahnungslose Österreich wirklich ein Fenster zur Welt, also für eine Generation, die von nichts eine Ahnung hatte.
Heute, also so ob sich beobachtet hatte, ist es eher ein Ort, wo sich Journalisten und Politiker gemeinsam betrinken.
Ja, ich war so lange nicht dort. Aber
denn wie du angefangen hast, im Journalismus zu arbeiten, kannst du ein bisschen erzählen, wie sich das im Laufe der Zeit verändert hat? Du hast schon erzählt, im ORF gab es große Reformen, aber du beschreibst auch, dass zum Beispiel einen Kanzler zu interviewen, das ist nicht selbstverständlich, sondern der Kanzler, das ist eine Gnade, die er walten lässt.
Also ich habe nie Innenpolitik gemacht, aber die Kollegen, die das gemacht haben, also wenn man den Raab also interviewt hat, dann haben die also ihre Fragen auf ein Papier geschrieben und haben das dem Pressesprecher gegeben und der hat dann gesagt, das ja, das nein und dann hat er praktisch also seine Wahlrede halten können. Und das war's dann, nicht?
So hat sich der Frank Stronach dann gewünscht. Der Stronach hat sich das gewünscht. Beim Wolf, der hat vielleicht noch dieses Verständnis.
Ja, aber also dass man also einen Politiker, dass Journalisten Politikern Fragen und auch also vielleicht heikle Fragen stellen, das hat erst ab Kreisky eingeführt. Also da gab's den berühmten, es gibt's ja heute noch den Ministerrat, nach dem Ministerratsfoyer konnten die Journalisten kommen und Fragen stellen, also ohne dass sie vorher also das auf irgendwie also vorlegen mussten oder so. Also das war wirklich ein Durchbruch. Also es hat halt, ich meine, nicht, es war, also Österreich war kein demokratischer Staat. Das war es vorher nicht und nachher nicht. Und das kam halt erst langsam in die Gänge.
Du beschreibst auch bei einer Recherche noch als sehr junge Journalistin, dass du in den 50er Jahren, das war Jubiläum von Friedrich Schiller, und da haben tausende Rechtsradikale sind am Ring marschiert, auf der Wiener Ringstraße, da gab es Hakenkreuze. Und du hast dann einen Text drüber geschrieben.
Nein, das, und ich meine, ich war ja also irgendwie ahnungslos. Ich habe mir gedacht, na, hallo, wenn nicht eine Riesendemonstration über die ganze Ringstraße, ist doch eine Geschichte, nicht? Und also das war dann so ein Einspalter und also das wollen wir lieber, also davon wollen wir lieber nichts wissen, nicht? Es war irgendwie, es war ja auch, Österreich war ja also besetzt von den vier Mächten, die vier in Jeeps sind so rumgefahren und haben, also wir waren ein besetztes Land Und mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Also ich habe damals in der Weiburggasse gewohnt und vis-à-vis war das amerikanische Information Center, das, wo jetzt das Sachergeschäft ist am Eck, war also dieses Information Center und da gab es amerikanische Zeitungen. Und also sowas war ja für uns was völlig, also normale Zeitungen, New York Times und New Yorker, war für uns ja also eine fremde Welt. Und also ich habe dort gelebt faktisch, das fand das wahnsinnig spannend. Und wie dann, also im Jahr 55, also die berühmte also Szene im Belvedere, Österreich ist frei, haben viele gesagt, das war der schönste Tag in meinem Leben. Für mich war es nicht der schönste Tag. Ich meine, ich dachte, na, jetzt sind wir wieder allein zu Hause. Also
gibt es einen schönsten Tag in deinem Leben? Hast du das in der
Kammer? Schönsten Tag in meinem Leben? Ja, es gab viele schöne Tage. Ich hatte auch, weiß ich, verliebt sein und so. Das ist immer fein. Aber, es gab, nein, es gab natürlich viele, aber der schönste Tag fällt mir jetzt nicht
ein. Ja, könnte ich auch keinen nennen. Ich würde noch gern zur Nazi-Zeit kommen, weil du das jetzt so beschrieben hast, irgendwie, man wollte nicht drüber reden, man war nicht dabei und quasi schwamm drüber und mach mal weiter. Du beschreibst das dann auch in anderen Gesellschaften, wo schlimme Dinge passiert sind oder wo es Diktaturen gab. Du hast das beschrieben in deinem Buch, dass auch in Tschechien so 3 Millionen Menschen sind vertrieben worden. Über das ist nicht wirklich geredet worden.
Nein.
Und dann auch die in der Tschechoslowakei, wo es ja auch wie in der DDR so eine Art Stasi gegeben hat, also wo diese Sicherheitsbehörde, oder ich weiß nicht, wie man sie dann nennt, sogar einen Akt über dich angelegt hat. Da ist auch nicht wirklich drüber geredet worden, so eher schwamm drüber, jetzt haben wir mal andere Prioritäten. Brauchen das, glaubst du, Gesellschaften nach so einschneidenden Ereignissen? Quasi, da muss man viel verdrängen, weil ansonsten würden wir uns jetzt alle den Kopf einhauen. Ein
bisschen schon. Also ich meine, bei uns war es natürlich wirklich besonders auffallend, nicht? Weil bei uns ja wirklich also grauenhafte Sachen passiert sind. Dort, ja, wirklich aufgearbeitet. Ich meine, Historiker haben also darüber also seriöse Sachen geschrieben, aber in der Bevölkerung kam es nicht wirklich heraus. Und also auch sozusagen, wie dann der Kommunismus aus war, also man braucht dann einfach eine Atempause, nicht? Also es war dann also alles super kapitalistisch und alle wollten Unternehmer sein und wir hatten also den Kommunismus so satt, dass es dann ein bisschen ins andere Extrem also verständlicherweise gefallen ist, dass also man wollte dann also nur mehr Geld verdienen und Erfolg haben und so. Also ich glaube, so dieses Auf und Ab gibt's einfach, also auch gerade nach also schweren Umwälzungen. Und irgendwann also wird's ja auch wieder halbwegs vernünftiger und also die nächste Generation kann die Sachen dann auch irgendwie leidenschaftsloser sehen, nicht? Also sowohl also die Täter wie die Opfer haben ja also darüber nicht geredet. Also es haben ja viele, viele Junge gesagt, ja, mit meinem Vater, ich weiß nicht, der war im Einsatzkommando und man kann mit ihm nicht drüber reden. Aber auch Kinder von Opfern, die sagen, die Eltern waren im KZ und darüber wollen sie auch nicht reden. Also es gibt Sachen, die so arg sind, dass man lieber sie lieber sozusagen begräbt. Und es braucht die nächste Generation, die dann nachforscht.
Das ist dann irgendwie auch kulminiert in den 68ern. Damals Vietnamkrieg, große Proteste in Frankreich, die sich auf viele Länder ausbreiten. Und in Prag gibt es Demonstrationen und die Sowjetunion marschiert ein, akzeptiert das nicht. Sehr nahe an der österreichischen Grenze. Kannst du schildern, wie du dieses Jahr in Erinnerung
ja, das,
hast?
Ja, also ich habe da, also während des Einmarsches haben sie mich nicht reingelassen, aber
du wolltest als Journalistin.
Ja, ne, ich war ja vorher viel dort. Und ich meine, es war auch ein bisschen so, dass also ich liebe Prag, also sehr, sehr wunderbare Stadt. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, damit, ich bin noch nicht fertig. Da möchte ich, also auch überlegt, also ob ich, wenn ich dort eine Wohnung nehme und so, habe auch gute Freunde dort gefunden. Und ich war also viel dort und also habe also vor allem also mit den Dissidenten viel zu tun gehabt. Und also den Einmarsch selber, da durfte ich, also da haben sie mich nicht reingelassen, aber dann später schon und also dann vor allem nicht, also alles, also die eigentliche Befreiung kam ja dann 89.
Über die würde ich gerne noch ein bisschen mit dir reden, weil du hast einen Satz im Buch, den ich zitieren möchte, weil ich ihn so spannend fand. Du schreibst, eine der Sternstunden eines Volkes ist, wenn, du hast das schöner formuliert, ich habe das so skizzenhafter stehen, ist, also eine Sternstunde eines Volkes ist, wenn nicht die lauten, brutalen, sondern die mutigen, die anständigen, die besten im Vordergrund stehen.
Ja, das ist schon wahr. Also dieses, also ich meine, Václav Havel war, also ja, das ein bisschen personifiziert.
Gib uns kurz ein bisschen Kontext.
Ja, also es war ja so, dass das kommunistische Regime, also beim Einmarsch gab's so Sprüche auf dem Prager Hall. Lenin, wach auf, Brezhnev ist verrückt geworden. Und also da kam also dann der sowjetische Einmarsch und also wirklich üble Zeiten. Und dann kam also in der Sowjetunion Gorbatschow und das war natürlich eine Atempause. Und also das war das Jahr 89, wo eigentlich überall also das kommunistische System also mehr oder weniger zusammengebrochen ist. Und also in Prag war, also gab es riesige Demonstrationen und also da gab es einen, also der Wenzelsplatz ist so das Zentrum von Prag, da gab es einen Balkon und es war ja also spannend, dass eigentlich dieser Umsturz getragen worden ist von Leuten, die überhaupt keine politische Erfahrung hatten. Also Václav Havel war ein Schriftsteller und seine Mitarbeiter waren auch also alles andere als Politiker. Und die waren also plötzlich die Herren des Landes und jeden Tag standen die am Balkon und haben also mit den Leuten geredet und haben also erzählt, was es Neues gibt. Und es war eine wahnsinnige Stimmung, also es war so fast ein Dialog zwischen den Politikern und der Menge. Also es war auch witzig zum Teil. Also es war wirklich ich habe es als Sternstunde erlebt, weil sich wirklich alle auch irgendwie von ihrer besten Seite gezeigt haben. Also natürlich waren auch nicht alle, also die reinen Engel, aber es gibt so Momente, wo es gab es wahrscheinlich auch bei uns, wo also eben die besten Leute im Zentrum stehen. Und also diese sanfte Revolution, samterne Revolution hat man es genannt, also weil es ja auch ohne Blutvergießen abging. Es war also wirklich, wirklich schön.
Also, du warst da bei der Pressekonferenz dabei, wo Václav Havel erfahren hat, dass die Spitze der Kommunistischen Partei
zurückgetreten ist. Ja, also das, also nicht, es war ja wirklich, also diese ganze Zeit hindurch kamen da so ein paar Dissidenten daher und haben also diese riesige Volksbewegung getragen. Also das waren nicht so Leute wie ihr. Und dann kam also plötzlich die Nachricht, das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei ist zurückgetreten. Und also nicht plötzlich war, also dieses Häuflein von ich weiß nicht, Musikern waren dabei und Journalisten und also Leute, die dann plötzlich waren sie die Herren des Landes. Und also Václav Havel, also da hat er so das, haben also die Menge hat also gerufen, Havel auf die Burg, also Havel soll Präsident werden. Also der war so noch kurz vorher ein völlig unbekannter politischer Häftling. Nicht plötzlich wollten die den als Präsidenten haben. Also der war dann gar nicht so populär, weil also Leute, die irgendwie also eine hohe Moral anfordern, sind natürlich auch nicht bei allen Leuten populär, aber bei den guten Leuten sind sie populär. Und also es gab diese Konstellation, wo also eigentlich wirklich die Besten an der Spitze gestanden sind.
Und du schreibst im Buch, das ist der wichtigste Moment deines Journalistinnenlebens.
Ja, vielleicht schon, ja. Ja, sowas erlebt man nicht alle Tage, ja.
Letzte Frage, bevor wir eine Pause machen, weil ich muss aufs Klo. Wie ist das, wenn man einen Bericht von der Geheimpolizei über sich selber findet oder liest?
Naja, das war nichts Besonderes. Also ich meine, die haben ja über jeden, über ausländische Journalisten, klar. Also ich meine, also das hat niemanden besonders aufgeregt. Das,
aber die haben dich beobachtet, die haben
ja klar, schon, nicht ja, aber ich meine, das
du hast
gehört
Schlimmeres
dazu.
Erlebt. Das ist so
ja Pause.
Pause. Ja. Es gibt immer, genau, machen wir mal einen kleinen Applaus zwischendurch. Wir machen jetzt 10 Minuten Pause. Es gibt die Möglichkeit, Getränke zu holen oder kurz in die frische Luft zu gehen. Da hinten steht wohl ein grünes Körbchen, Stifte und kleine Zettel. Ihr könnt sehr gerne mit oder ohne Namen Fragen draufschreiben, die ich dann der Barbara noch stelle. Und jetzt gute Pause. Sehr gut. Dann haben wir jetzt noch ein paar Fragen an dich, liebe Barbara, aus dem Publikum. Janosch fragt, was das letzte Buch war, das du gelesen hast und wie es dir gefallen hat.
Das letzte Buch war der Robert Menasse, die Erweiterung. Und das spielt in Albanien, weil also ich war dort auch einmal und der Robert Menasse war dort auch. Und er war ja hat ein Buch geschrieben über Brüssel, über die Europäische Union und war ein großer oder ist ein großer Europafreund. Aber dieses Buch endet eigentlich damit, dass also die ganzen Staatschefs der Europäischen Union fahren mit einem Schiff übers Mittelmeer. Und dann bricht eine Pandemie aus auf dem Schiff und niemand will sie haben. Und also eigentlich die ganze Europäische Union geht irgendwie zugrunde. Und also mich hat also auch sehr fasziniert. Also Albanien ist ja ein Land, da gibt's den sogenannten Kanun. Das ist ein uraltes Sittengesetz, das also auch die Blutrache mit hat. Und also das kann man sich gar nicht ausdenken, das war sicher echt. Also die Nazis kommen und fangen an, die Juden zu verfolgen in Albanien. Und ein junger Mann flüchtet in die Berge und findet Zuflucht bei irgendeinem albanischen Bauern. Und die SS kommt drauf und geht zu den Bauern und sagt, liefert uns den aus. Und jetzt sagt aber dieses Sittengesetz, einen Gast darfst du unter gar keinen, also ein Gast ist heilig und also den kann man einfach nicht in den Tod schicken. Er hat einen Sohn im gleichen Alter und schickt den eigenen Sohn in den Tod, also bevor er einem Gast also was antut. Und ich habe das etwas Ähnliches auch erlebt. Wir waren, da gab es ein Kloster auch in den Bergen, das war nach der Enver Hoxha, also nach der harten Kommunistenzeit, da durfte überhaupt niemand seinen Wohnsitz wechseln. Und wenn du in einem Bergdorf gewohnt hast, konntest du nicht von dort weg. Natürlich kaum war das möglich, sind alle in die Stadt gezogen. Gab es ein großes Flüchtlingslager und einer hat einen anderen umgebracht. Und jetzt war natürlich der Sohn verpflichtet, den Vater zu rächen. Und der Mörder war inzwischen aber auch tot. Und der Sohn, also der Mörder hatte einen 7-jährigen Sohn und der war jetzt dran, nicht? Also da, also der wird umgebracht, nicht? Weil man das muss, nicht? Blutrache. Und die Mutter nimmt diesen 7-jährigen und fährt also irgendwo in die Berge. Und diese Klosterfrauen haben uns gesagt, besucht die. Die freuen sich, wenn sie Besuch haben. Also gut, haben wir sie besucht. Und haben gesagt, ja, um Gottes Willen, also wenn jemand also dem 7-Jährigen nach dem Leben trachtet, also kann man da nicht die Polizei einschalten, hat die Mutter gesagt, nee, aber der ist ja ein Recht, der muss ja meinen 7-Jährigen Sohn umbringen, weil das gehört so. Ne? Und da bist du irgendwie sprachlos. Nicht? Also es gibt immer noch die seltsamsten Sachen. Und dieses Buch hat mich eigentlich fasziniert. Wenn jemand es interessiert, lohnt es sich, es zu lesen.
Ich würde gleich eine Anschlussfrage von mir stellen wollen. 3 Bücher, die du jungen Menschen empfehlen kannst, wenn sie Österreich besser verstehen möchten.
Sie Österreich besser verstehen könnten. Ja, ich liebe sehr den Radetzky-Marsch von Josef Roth. Also das spielt also um 1918 herum und gibt also so ein bisschen einen Blick in die Vergangenheit. Also ich glaube, man kann also auch die Gegenwart nicht verstehen, wenn man nicht ein bisschen was von der Geschichte mitkriegt. Österreich besser verstehen. Was noch? Ja, es gibt ein sehr gutes Buch von einem englischen Historiker, das heißt Die Habsburger. Und das ist auch, also die Engländer können ja so schreiben, dass das, also auch wissenschaftliche Sachen, dass es spannend zum Lesen ist. Und also da kann man wirklich alles Mögliche erfahren, was man vorher nicht gewusst hat.
Das ist erst ein paar Jahre alt, oder?
Was?
Das ist erst ein paar Jahre alt. Wenn
das ist, ja. Und was könnte ich noch?
William Judson oder irgendwie so heißt.
Was?
William
Judson. Crankshaw heißt er.
Okay, na gut.
Naja.
Und das dritte kannst du auch nachreichen.
Das dritte kann ich nachreichen.
Genau,
gut, ja.
Nehmen wir mal die nächste Frage. Eine sehr interessante, darum finde ich es toll, weil Gäste stellen immer ganz andere Fragen als ich. Welche Rolle spielten Männer in ihrem Leben, in der Liebe, in der Karriere? Waren sie Förderer oder Verhinderer?
Ja, also ich mag Männer. Also ich war glücklich verheiratet und also das ist natürlich also das war eine große Liebe und das hatte mal vor allem, also mein Franz hat eine große Rolle gespielt, aber sonst waren eigentlich, also ich bin eine vorfeministische Generation, also blöde Sprüche habe ich schon erlebt, also auch im Beruf, aber also wirklich üble Sachen eigentlich nicht. Also die große MeToo-Schreckensszenarien kann ich ehrlich nicht sagen, was ich erlebt habe. Aber ich glaube, das sehen wirklich die Jungen anders und das, also ich tue mich auch schwer mit den Gendern, muss ich ehrlich sagen. Aber ich sehe ein, dass das eben für die Jungen anders ist. Und, und also dass die Gender-Sternchen und so, das alles eben jetzt sein muss. Und also ich glaube, ich werde es nie mehr lernen, aber ich sehe ein, dass das eben für die Jungen wichtig ist.
Ah, da bist du mit dieser Haltung ja vielen deiner Generation.
Was?
Da bist du mit deiner Haltung ja vielen deiner Generation schon sehr voraus, glaube ich. Die nächste Frage. Inwiefern hatte deine adelige Herkunft einen Einfluss auf deine Karriere?
Also auf die, so eine tolle Karriere war es auch nicht. Aber nein, ich glaube nicht eigentlich. Ich weiß nicht, ob das also den ORF oder den Standard also wahnsinnig beeindruckt hat, glaube ich nicht. Also ich meine, jeder ist ein bisschen geprägt von da, wo er herkommt. Aber ich glaube nicht, dass das große Vorteile gebracht hat.
Wenn ich eine Beobachtung aus dem Buch teilen kann, dann war für mich sehr interessant, dieses Gefühl, so zum Beispiel bei deinem Vater beschreibst du das, der war im Theresianum in der Schule, im Gymnasium. Ja. Quasi, wenn man jemanden trifft, der auch dort war, dann hilft man sich. Und irgendwie in deiner großen Familie gab es viele Bekannte und wie ihr dann zurück nach Österreich gekommen, oder nicht zurück, wie ihr nach Österreich gekommen seid, hat es geholfen, Leute
ja,
zu kennen,
sicher, denen ja, weiterhelfen? Also, na, sicher. Also ich meine, Netzwerke und also wenn man irgendwo einen Freund hat, natürlich ist das ein Vorteil, das ist klar, nicht? Also, aber das ist, ich glaube, das gilt für jeden, nicht? Also es ist was anderes, wenn man, ich meine, es muss nicht unbedingt also Protektion, Freundelwirtschaft sein, aber... Aber ich glaube, also das ist heute also gilt als besonders verwerflich, aber also ich glaube für jeden hat es irgendwie einen Einfluss oder hilft, wenn man halt jemanden kennt, nicht?
Wir kommen zur nächsten Frage, finde ich spannend. Wie stehst du zu den Klimaklebern?
Zu den Klimaklebern?
Kleiner Themenwechsel.
Ja, sie nerven einen, aber ich glaube, sie haben recht. Also, also ich meine, es ist nicht, sie haben es also immerhin geschafft, dass alle Leute von ihnen reden. Und also ich weiß nicht, ob sie dem Klima damit was Gutes tun, aber jeder redet davon, nicht? Und also wenn man halt nur sagt, ja, es ist schrecklich, das Klima verändert sich. Also sagt man, ja, furchtbar, und damit ist es. Und wenn jemand einem wirklich auf die Nerven geht, ist das wahrscheinlich etwas, was eine gewisse Wirkung hat. Aber ich habe also nicht unmittelbar damit zu tun gehabt. Also wenn man im Stau steht und stundenlang Leute kleben am Asphalt, kann ich mir schon vorstellen, dass man dann einen Zorn kriegt.
Und selber ankleben möchtest du dich nicht?
Nein, also das, nein. Das kann man wirklich nicht verlangen.
Nur eine Idee. Die letzte Frage, eine Gästin. Ich habe gehört, dass Sie auch Deutsch für zugewanderte Frauen unterrichten. Klammer Mama lernt Deutsch. Können Sie über Ihre Erfahrungen dort berichten? Eine Frage von Beatrix.
Ja, ich habe, also das ist ein Programm der Gemeinde Wien, das hieß Mama lernt Deutsch. Also das sind so Mütter von Schulkindern. Und dann habe ich lang in der Karre, also 10 Jahre lang in der Karre, das Deutschstunden, also Deutschkurse gemacht für Migranten. Und jetzt mache ich das nur mehr für meinen Ali, der ist 10 und ist in der Volksschule, und für seine Freunde. Und also Lesepartien heißt das, und machen wir halt ein bisschen lernen. Aber also da muss ich wirklich sagen, wenn ich also höre, wie furchtbar die Migranten sind und also die schrecklichen Afghanen, muss ich sagen, das bespricht wirklich überhaupt nicht meine Erfahrung. Also alle, die, ich meine, gut, wenn jemand in einen Caritas-Deutschkurs geht, ist er, also will er ja was was lernen. Aber das waren also durch die Bank brauchbare und gute Leute, wo man sich wirklich fragt, warum müssen die eigentlich irgendwo in irgendwelchen Unterkünften herumsitzen und dürfen nicht arbeiten. Das ist mir vollkommen bis heute ein Rätsel. Und auch, es war witzig, also ich hatte mal eine Gruppe und da waren mehrere Tschetschenen dabei, also so wirkliche Krieger, die waren auch zum Teil im Gefängnis. Und mir gedacht, no bravo, das bin ich gespannt, wie das wird. Und die waren reizend und interessiert und höflich. Und wenn ich was getragen habe, sofort ist einer gekommen und sagt, kann ich helfen? Und ich habe dann irgendwann gesagt, sagt mal, was ist los mit euch? Ich habe gedacht, ihr lasst euch von einer Frau nicht gern was sagen. Und da haben sie gesagt, bei uns hat man Respekt vor dem Alter. Habe ich mir gedacht, einmal im Leben ist es ein Vorteil. Aber es ist natürlich auch eine Kultur, nicht, wenn man nicht zu alten Leuten ist.
Solange man keine junge Frau ist. Ich würde dann gerne noch zwei Fragen von mir stellen zum Abschluss. Du hast beobachtet, Barbara, und begleitet in deinem Leben, wie viel besser geworden ist, sowohl materiell als auch politisch, was die Freiheit der Menschen in vielen Ländern, in Ungarn, in Polen, in Tschechien, in Ostdeutschland betrifft. Wie beobachtest du so die politische Entwicklung in den letzten Jahren, in den letzten 10 Jahren, wo ja Ungarn und Polen zum Beispiel wieder Schritte Richtung Diktatur oder zumindest den autoritären Staat
machen? Naja, ja, also ich glaube, also nicht, wenn man sich anschaut, also ich habe einen Neffen, der in Amerika lebt und jetzt in Wien war, und also was der erzählt, was sich dort abspielt, das ist auch also ziemlich erschreckend. Also nicht die nächste Wahl, das wird also vielleicht wieder so eine Art Trump bringen. Und also bei uns ist es ja auch, also nicht, also was da in Niederösterreich abging, hat mir auch nicht gefallen. Und also nicht, es sind die großen Parteien, also sowohl die Sozialdemokraten wie die, in Italien gab es eine große, wichtige christdemokratische Partei, die ist weg. Es gab eine große sozialdemokratische Partei, die ist weg. Also gut schaut es nicht aus. Aber ich glaube schon, wir haben also eine sehr gute Zeit hinter uns. Und wir können nur hoffen, dass es weiter gut geht. Aber es schaut eher aus, als ob es also eher zu in die Richtung weniger Demokratie als mehr Demokratie geht. Aber man soll nicht pessimistisch sein.
Aber doch realistisch. Ich möchte noch eine persönliche Frage zum Schluss stellen. Weil gerade wenn man jetzt schaut, was alles Gutes, aber auch Schlechtes passiert auf dieser Welt, gibt es ja viele, die verzweifeln. Manche ziehen sich zurück, die wollen nichts mehr davon wissen, was da jetzt passiert, weil es irgendwie zu schlimm ist. Andere werden zynisch. Und das ist was ich an dir so bewundere. Du hast ganz viel mitgemacht in deinem Leben, die schönen und die schieren Seiten des Menschen auch an der eigenen Haut kennengelernt. Und irgendwie, also du kommst aus adeliger Familie bis zur bodenständig. Das ist jetzt keine Liebeserklärung, keine Sorge.
Aber wie? Das ist ja fein. Liebeserklärung ist immer gut.
Also, na, was mich interessiert, hast du für, ich glaube, es sind alle jünger, du da, für uns jüngere Menschen oder für alle Menschen Ratschläge, wie man mit einer Welt umgeht, wo es uns allen öfter so geht, dass man eigentlich die Hände über den Kopf verschlagen muss, weil alles so furchtbar ist. Wie bleibt man ein politischer, moralischer Mensch, der nicht aufgibt, der nicht zynisch wird, sondern der aktiv ist und was tut?
Naja, es ist natürlich auch eine Glückssache. Also ich meine, die Leute, die sagen, ihr habt es leicht reden, nicht? Wir sitzen hier, trinken Kaffee und es geht uns gut. Also wenn jemand wirklich so nicht weiß, wie er die Heizung und das Essen zahlen soll, dann also ist es wirklich, glaube ich, zynisch, wenn man sagt, na, der soll halt optimistisch sein und also sich des Lebens freuen. Das kann man leicht sagen, wenn man nicht betroffen ist Und also ich habe wirklich also den größten Respekt vor Leuten, denen es nicht so gut geht und die sich auch irgendwie durchschlagen. Aber ich glaube, also und Ratschläge, also ich glaube, ich weiß, dass ich es, wie ich jung war, habe ich es gehasst, wenn die alten Leute also alles besser gewusst haben und immer gesagt haben, ja, aber zu meiner Zeit war das viel besser und das hätte es nicht gegeben.
Dann drehe ich die Frage um, wie hast es du geschafft, nicht zynisch zu werden? Dich nicht zu verabschieden von der Welt, so das geben mir jetzt nichts an. Es gibt auch viele in deinem Alter, wenn man jetzt eine Frage zu den Klimaklebern oder zu MeToo stellt, wo dann was anderes zurückkommt.
Da gab es ja doch. Nein, ich meine, ich hab ja wirklich also Glück gehabt und ich habe ich hab gute Freunde und eine liebevolle Familie und man kann leichter sozusagen zufrieden sein, wenn es einem gut geht. Aber vielen Leuten geht es halt wirklich, wirklich miserabel. Und ich kann wirklich verstehen, wenn sie verzweifeln.
Ist kein guter Abschluss.
Nein. Kein guter Abschluss. Aber man kann sich ja freuen, wenn es einem gut geht.
Und wir freuen uns, dass wir den Abend mit dir verbringen durften. Vielen lieben Dank, Barbara Kutenhoff-Kalergi. Was nehme ich mir mit? Wahnsinnig viel. Die Begegnung mit Barbara war für mich beeindruckend. Ich würde sogar sagen, eine der beeindruckendsten, die ich in meinem Leben hatte. Ihre Biografie hat mich zutiefst erstaunt und sie ist als Mensch einfach wahnsinnig bodenständig und nett. Was man nicht von allen Menschen behaupten kann, die erstens aus adeligem Haus stammen, zweitens sehr viel im Leben mitgemacht haben und nicht zynisch wurden und drittens, die eine steile Karriere hingelegt haben. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, das Buch Zuhause ist überall von Barbara zu lesen. Sie schreibt so gut, wie nur jemand schreiben kann, der sein ganzes Leben lang gelesen hat. Und man erfährt nicht nur etwas über ihr Leben, sondern vor allem etwas über das 20. Jahrhundert, von dem sie sehr viel aufschnappen und live miterleben durfte. Wer tiefer in die Geschichte eintauchen möchte, es gibt eine Reihe von Geschichtefolgen in Erklär mir die Welt. Könnt ihr einerseits auf erklärmir.at gehen und dort alle Folgen aus der Kategorie Geschichte euch anschauen oder ihr hört es mal rein in Folge 149, dort eine Geschichteprofessorin erklärt, was in der Nazizeit in Österreich passiert ist oder ihr schaut euch die Folge 26 an, da ist die Zeitzeugin Helga Feldner zu hören. Große Empfehlung. Wer Feedback hat, schreibt mir gerne an andreas@erklärmir.at und abonniert den Newsletter von Erklär mir die Welt. Ich werde dort ab sofort meine Tipps für Bücher, Podcasts, Filme und Dokus ausschicken. Meldet euch an unter erklärmir.at/newsletter. Nächste Woche kommt eine sehr ungewöhnliche, aber sehr lehrreiche Folge und zwar zu Fäkalschlammmanagement. Lasst euch überraschen. Wir hören uns nächste Woche am Dienstag. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.